gepferdet und erledigt hier seine Pflichtaufgaben. Wir sind wieder in Mannheim.
20-23 aus Sicht der Füchse Berlin. Und Ballbesitz für die Gastgeber, für die Rhein-Neckar-Löwen, die allerdings eine Zeitstrafe eben gerade kassiert haben. Also einer der Iren geht runter. Da wird man aber trotzdem vorne im Angriff nicht mit Fünfen spielen, sondern man spielt mit Sechs und holt den Torwart dann runter. Und dann geht man das Risiko halt vielleicht ja bei einem Ballverlust, den Ball dann ins leere Tor zu kassieren. Aber vorne heißt es jetzt erstmal 6 gegen 6. Anwurf ist eben gerade erfolgt. Das heißt, noch nicht so viel Tempo drin im Spiel. Aber das wird so 10 bis 15 Sekunden maximal noch dauern. Und dann wird man langsam beschleunigen. Das ist ja so der übliche Ablauf im Handball. Da ist es passiert, die erste Beschleunigung durch Knorr. Dann suchen sie ihren Halblinken. Der hat auch die Lücke, Ulf Schäffer, zwischen 1 und 2. Geht da quasi rein in die Schneise. Aber das ist nicht so ein toller Winkel. Und deswegen geht sein Wurf oben lang, rechts oben am Winkel vorbei. Abwurf und Ballbesitz für die Gäste, für die Füchse Berlin. Sind sie in der Lage, auf zwei Tore ranzukommen? Lasse Andersson mit dem Ball, aber nochmal Tempo rausgenommen. Jetzt Gitzel gesucht und der schön mit dem Pass auf rechts außen. Aber Parade, Parade, David Spät. Das wäre es doch gewesen. Da wäre man auf zwei Tore ran gewesen. Da hat Horkun Westorteigum eine große, große Chance liegen gelassen. Und die Reaktion des Trainers, Jaron Sievert, übrigens Trainer des Jahres in der Handball-Bundesliga, ist eindeutig. Orteigum ist schon runtergekommen und Leo Prantner, der zweite Mann auf rechts außen, der Mann aus Südtirol, der Italiener, der im Winter zu den Füchsen gekommen ist, wird sich bereit machen und wird gleich im nächsten Angriff kommen. Aber erstmal müssen die Füchse ja zusehen, dass sie diesen Angriff möglichst unbeschadet überstehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Schöne Einzelaktion. Juri Knorr über den Kopf seines Gegenspielers setzt er da den Wurf und den Ball durch die Beine von Milos Savljev im Fuchsetor. Minus 4 aus Sicht der Füchse. Sie müssten jetzt langsam mal den Weg finden zum Tor. Und da ist es Gitzel, der da völlig unbedrängt die Lücke erst entdeckt hat und dann durchmarschiert durch die Deckung der Rhein-Neckar-Löwen. 21-24 aus Berliner Sicht, minus 3. Das sind immer noch 3 Tore zu wenig, wenn man deutscher Meister werden will. Also sie müssen weiter auf dem Gaspedal bleiben und jetzt Lösungen in der Deckung finden, die Rhein-Neckar-Löwen endlich mal stoppen. Sie nicht so unbedrängt zum Wurf kommen lassen, sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr angehen und vor allen Dingen den Spielfluss möglichst unterbinden. Ulf Schäffert versucht es am 1 gegen 1, wird leicht bedrängt. Für die Schiedsrichter reicht diese leichte Bedrängnis und zu sagen, da geben wir einen Strafhof, da geben wir einen 7 Meter für. Spielzeit ist erstmal unterbrochen, weil da ein Schütze eingewechselt werden soll. Nee, Juri Knorr wird selber machen, der war auf der Platte. Und steht jetzt Milos Savljev gegenüber im Duell. 1 gegen 1. Wer gewinnt es? Ganz locker, ganz cool. Unten rechts rein das Ding per Aufsetzer. Plus 4 für die Neckar-Löwen. Ja, die Meisterschale, die wollten die Füchse hier in der Halle hochhalten. Aber dürfen sie es auch nach Spielschluss? Stand jetzt wären die Magdeburger, wäre der Titelverteidiger. Der Sieger an diesem letzten Spieltag würde die Füchse da noch überholen. Und zwar, weil sie hier nicht in der Lage sind, bei den Neckar-Löwen aktuell zumindest für die Punkte zu sorgen. Großer Rückstand. Lasse Andersson wird jetzt geholt, der rüber auf Gitzel. Der versucht es 1 gegen 1, wird bedrängt und das gibt gar nichts. Okay, gut, dann habe ich da was anderes gesehen als die Schiedsrichter. Aber das war jetzt auch schlecht, dass der Martinovic, der Rhein-Neckar-Löwen, da einfach mal so einen Lustwurf genommen hat. Denn damit ist der Ball schon weg. Die Füchse finden ihren Kreisläufer. Marcinic, schnelle Drehung von ihm. Nächstes Tor für die Berliner. Sie sind dran. Nur noch minus 3 aus ihrer Sicht. Die Neckar-Löwen relativ langsam jetzt. Mit großer Ruhe und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da auch schon so ein bisschen auf die Uhr gucken und so ein bisschen denken, ja, komm, Zeit runterspielen. Aber was natürlich sein kann, sie spüren sicherlich auch, dass die Füchse jetzt so die erste, eine oder zweite leichte zeitliche Unruhe sich bemerken, merkbar machen. Und da passen sie dann auch nicht auf, weil sie unruhig sind. Kassieren das nächste Tor über links außen. Die Neckar Löwen wieder mit Vieren vorne. Und Gitzel im Gegenzug setzt sich dadurch 1-1, wird gefoult, liegt da auch noch auf dem Hallenboden. Gleich wird es weitergehen mit einem Strafwurf, mit einem 7-Meter für die Füchse Berlin. Also Gitzel nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt im Angriff der Berliner. Über ihn geht vieles, ich möchte nicht sagen alles, relativ viel auch über den nächsten Linkshänder. Das ist ja der Mann auf der Spielmacherposition, der junge Nils Lichtlein. Einer von 5 U21-Weltmeistern bei den Füchsen. Relativ blass heute bisher der Mann im linken Rückraum, Lasse Andersson. Von ihm hatte ich mir gerne so ein bisschen mehr versprochen und erhofft. So, auf der Platte musste jetzt erstmal alles sortiert werden. Fast an der Mittellinie steht der Freiwurfschütze, der 7 Meter, der Strafwurfschütze der Berliner, Tim Freihöfer. Und er wird jetzt zum Punkt marschieren. Ball hat er in der Hand. Nächstes Duell mit David Speth, dem deutschen Nationaltorhüter im Neckar-Löwen-Tor. Der Pfiff der Schiedsrichter ist ertönt. Erstes Mal antäuschen und diesmal rechts oben. Ball drin, minus 3 aus Füchse-Sicht. Puh, wieder rangekommen. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen das Spiel der Nerven. Und ich weiß nicht, ob die Berliner ab und an auch mal schon den Blick auf die Uhr werfen. Hier wird es wieder erstmal langsam losgehen, Thorsten. Gelegenheit für eine kurze Stippvisite bei dir.
Ja, und damit willkommen bei Brems Tierleben. Wir haben die Füchse und die Löwen und hier hatten wir jetzt einen Tiger und der heißt Bennett Wiegert. Denn die Magdeburger haben es in diesem Augenblick, da 7,5 Minuten gespielt sind im zweiten Abschnitt, tatsächlich fertiggebracht, ihr erstes Tor in dieser zweiten Halbzeit zu erzielen, führen mit 19-12. Spricht nicht gerade für den SCM, die hatten jetzt wirklich eine fast 8-minütige Tiefschlafphase drin und da tigerte eben dieser Bennett Wiegert an der Seitenlinie herum und war dann auch fast schon, um dann im Märchenwald zu bleiben, auch zum Rumpelstilzchen geworden, hatte dann die grüne Karte, hier gibt es keinen Buzzer, die grüne Karte auf den Kampfrichtertisch geworfen und da wissen die Handballfreunde, das ist dann das Signal für ein Team-Timeout und dann hat er seine Jungs mal ein bisschen zusammengestaucht, wie man es von ihm normalerweise nicht kennt, denn Wiegert ist ja so ein Wunder, der kann sich echauffieren, bis es keinen Morgen gibt an der Seitenauslinie und wenn er dann eine Ansprache an seine Mannschaft fällt, dann ist er von null auf gleich ruhig, sachlich und souverän. Diesmal war er ein bisschen lauter und siehe da, es hat dann gereicht zum 19. Treffer. Magdeburg führt mit 19-12, klingt souverän, aber sie müssen ja anders auftreten in dieser zweiten Halbzeit, da es jetzt noch 22 Minuten knapp sind, als in diesem Anfang dieser zweiten Spielhälfte. Denn das war mit Verlaub gesagt gar nichts, was sie hier gebracht haben. Das war einfach pomadig, das war einfach ideenlos und eben auch ohne den letzten Biss. Und so geht es eben auch gegen Bietigheim nicht. Dann kommst du selbst da in Schwulitäten. Aber noch führt man mit 19-12 und hat 7 Tore plus und erwehrt sich jetzt wieder eines Angriffs der Bietigheimer. Da sind sie noch ganz ordentlich dabei, aber vorne im Angriff war es viel zu wenig, was die Magdeburger brachten in diesem zweiten Spielabschnitt. Bisher trotzdem eine 7-Tore-Führung und demzufolge scheint Magdeburg hier seine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Übrigens, Philipp Weber wollte in der Halbzeit gar nicht wissen, wie es in Mannheim steht zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen aus Berlin. Aber wir wollen es natürlich wissen von dir, Gussi.
Minus 2 für die Füchse, 24-26, eben Stürmerfoul der Rhein-Neckar-Löwen und dann schnelles Tor der Berliner, natürlich durch Matthias Gitzel, 7 Tore schon für ihn. Ich bin relativ sicher, der wird bei Spielende auch schon wieder zweistellig dabei sein, so wie er hier heute auftritt. So, die Gastgeber, die gelb gekleideten Rhein-Neckar-Löwen mit Ballbesitz und auch schon mit Druck auf die Füchse-Deckung, ihr Halbrechter, Martinovic versucht es da. Mit, das war auch nur eine Halbchance, die er sich genommen hat. Sprungwurf aus dem Rückraum. Das war eine leichte Beute für Milo Savaljev im Füchse-Tor. So, Ballbesitz für die Berliner. Minus 2 momentan aus ihrer Sicht. Das wäre jetzt die Chance, bis auf einen heranzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn das gelingen sollte, auch so ein bisschen in die Köpfe reinkommen. Lichtlein schafft es. 1-1 Duell gewonnen. Und dann von 6 Metern keine Probleme, den Ball an Speth im Tor vorbeizubringen. So, da ist sie da. Die nächste Chance für die Füchse. Denn das war fast ein Ballverlust für die Neckar-Löwen. Die aber die Pille doch noch behalten. Wieder so ein nur halb gut vorbereiteter Wurf. Gegenstoßchance für die Füchse. Gitzel. Tor! Ausgleich! So schnell kann es gehen. So schnell sind die Füchse. wenn sie wirklich mal auf dem Gaspedal stehen und dazu kommen, ihr Tempospiel durchzuziehen. Ausgleich, 41. Spielminute. Das ist unfassbar, unglaublich. Eben gerade noch vor 2-3 Minuten, minus 4 und bumm, 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 ziehen sie das hier knallhart durch und sind jetzt in der Lage, hier den Ausgleich zu erzielen. Thorsten, ich nehme an, die Nachricht wird in Bietigheim nicht angekommen sein schon, aber für die Magdeburger ist das natürlich nicht gut.
Nee, für die Magdeburger ist es nicht gut, aber die wissen ja nun eigentlich, dass sie da überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Die müssen hier ihr Ding machen, ihr Spiel durchziehen, führen mit 20-13, 40 Minuten absolviert. Man hat sich wieder ein bisschen berappelt, ist jetzt wieder ein bisschen besser im Spiel. Versucht aber, so habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht schon ein paar Körner zu sparen mit Blick aufs Final Four in der Champions League am kommenden Wochenende. Denn das ganz große Tempo bei den Magdeburgern ist erstmal raus, aber ihre Pflichtaufgabe, die werden sie hier mit großer Wahrscheinlichkeit erfüllen, da noch 20 Minuten zu gehen sind. 7 Tore plus für den SCM, jetzt werden es gleich 8, denn Weber ist fröhlich freigespielt. Gespielt worden und hat keine Mühe, das 21. Tor zu erzielen. Philipp Weber also mit Treffer 21 und damit wieder 8 Tore Vorsprung für den SCM.
Und hier in Mannheim hat der Trainer, der Gastgeber Sebastian Hinze eine Auszeit genommen. Klar, 0-4 läuft, da muss man irgendwas tun. Auszeit läuft aber noch und deswegen gehen wir kurz zum Fußball zu Deutschland gegen Frankreich und zu Stefanie Batsche.
Wo Deutschland mit 0-1 immer noch hinten liegt nach dem Treffer von Kylian Mbappé, dem französischen Kapitän. Schön bedient wurde nach einer Flanke von der rechten Seite und den Ball dann im 16er an Joshua Kimmich mit ganz viel Grazie vorbeigelegt hat und ihn rechts unten ins Tor reingeschlenzt hat, flach. Die Deutschen sind auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen anders besetzt in die zweite Hälfte gestartet. Nick Woltemade, der eine Stuttgarter, ist draußen geblieben. Dennis Undav, der andere Stuttgarter, der ist jetzt in der Partie, kann ich alle erzählen, weil der französische Keeper Magnon die Kugel gerade hat, sich die hingelegt hat. Ganz gemütlich und lange braucht, bis er den Ball abschlägt. Das macht er jetzt, kann er ja auch alles machen. Seine Mannschaft führt mit 1-0. Ball kommt nicht gut, aber erreicht trotzdem Kolo Muani links auf dem Flügel. Der bekommt jetzt Unterstützung. Und dann sind die Deutschen wieder da in Person von Joshua Kimmich. Einmal kurz den Fuß reingestellt, gibt den Einwurf für Frankreich. Insgesamt gefällt mir das gegen den Ball nach wie vor gut, was Deutschland da macht. Nur ein bisschen nach vorne. Da braucht es noch ein bisschen mehr in dieser zweiten Hälfte. 6 Minuten sind gespielt. Es steht 0-1 aus Sicht der DFBF.
26-26 hier in Mannheim zwischen den Gastgebern, zwischen den Neckarlöwen und den Füchsen. Nächster schlechter Wurf. Der Gastgeber, diesmal Juri Knorr. Gegenstoßchance. Freihöfer auf links außen. Führung! Jawohl! Und den 4-0-Lauf ausgebaut auf 5-0. Und damit erstmals in dieser Partie die Führung übernommen. 42. Spielminute. Das nur für alle, die an Statistik interessiert sind und wissen wollen, wo die Füchse Berlin hier oder zu welchem Zeitpunkt sie hier vielleicht den entscheidenden Stich gesetzt haben könnten. Also, die Füchse vorne passen jetzt aber nicht auf. Aber großartige Parade von Milos Saveljev. Da war einer der Neckarlöwen durchgebrochen und ist frei vor ihm. Aber mit der linken Pranke ist er zur Stelle, erwischt den Ball. Und das heißt schon wieder Ballbesitz für die Gäste, für die Berliner, die jetzt schon 5-mal in Folge getroffen haben. Und so wie ich die einschätze und kenne, könnte ich mir durchaus vorstellen, das 6. Tor fällt gleich. Momentan die Partie hier aber erstmal unterbrochen. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Deswegen kurze Stippvisite bei dir, Thorsten. Spielt ihr?
Ja, wir spielen. 22-14 führt der SCM, hat sich jetzt den Ball erkämpft. Durch wen anders als durch Saugstrup, der da wieder dazwischen gefasst hat. Jetzt könnten sie die sogenannte zweite Welle laufen. Die Magdeburger lassen sich aber jetzt erstmal fixieren in der Deckung. Magnusson hat da gar nicht durchgezogen, aber zuvor war Weber mit einem richtigen Kracher unterwegs, hat das 22. Tor erzielt für den SCM. Die machen hier also ihre Aufgabe sachlich, nüchtern, hatten eine Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit, haben jetzt wieder auf 8 Tore Differenz gestellt, wie schon zur Pause, als es 18-10 stand für die Gäste von der Elbe. Jetzt also 22-14 Ballbesitz für den SCM. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie noch das eine oder andere Tor nachlegen. Weber, der jetzt hier richtig auftaucht und auftaut mit seinem inzwischen 4. Tor, dem 3. am Stück, macht das 23. für den SCM. Also dieser Sieg ist sicherlich ungefährdet, aber der war ja eigentlich weiter nichts als Bedingung. Und für alles andere zuständig sind dann die Füchse und die Rhein-Neckar-Löwen. Deswegen wieder schnell zu dir, Gussi.
Führung für die Füchse, die den Ball haben. 27-26. Also, wer zuhört, hat nichts verpasst. Das war eine lange Auszeit, die sich mir wirklich nicht irgendwie erschlossen hat. Aber jetzt läuft der Ball wieder, ist unterwegs. Die Füchse mit schnellem Passspiel im Rückraum suchen Andersson. Der ist frei. Nächstes Tor. Da hat er sich durchgetankt zwischen 2 und 3. Zwischen dem Halbspieler und dem mittleren Mann da im Innenblock. 2 Tore Führung. Schlechter Pass. Der Neckerlöwen Pille fast schon wieder weg. Da haben sie nochmal Glück gehabt. Juri Knorr hat den Ball jetzt. Versucht es mit einem Pass hinter dem Rücken. Kommt nicht an. Ist aber auch bedrängt worden. Darum sagen die Schiedsrichter Freiwurf für die Neckerlöwen und damit Ballbesitz. Das heißt jetzt, wenn man so einen Freiwurf ausführt, dass man dann versucht, erstmal wieder langsam in das Spiel reinzukommen und dann die Beschleunigung, die jetzt durch Knorr kommt. Der findet seinen Halbrechten, der kann mit dem Pass aber nicht viel anfangen. So, jetzt wieder Beschleunigungsphase. Knorr aus der Mitte. Schön im 1 gegen 1 Duell. So ein bisschen abgeknickt nach links, aber dann doch rechts abgefeuert. Und lang oben schlägt der Ball unter der Latte im Winkel ein. Die Neckarlöwen verkürzen, aber die Berliner immer noch mit einem vorne. 44. Spielminute. Thorsten, hast du Berichtenswertes?
Sonst ja, mach ich weiter. Nein, es gibt einfach nur zu sagen, dass Magdeburg hier weiter seine Kreise zieht. 24 zu 15, Viertelstunde hier noch zu gehen. Also die erfüllen ihre Pflichtaufgabe, können jetzt vielleicht sogar auf 10 Tore Vorsprung stellen, denn Saugstrup ist durch und trifft. 25 zu 15 hier der Zwischenstand, noch eine Viertelstunde zu gehen. Also hier ist erstmal aus Sicht der Magdeburger alles klar. Weiter mit dir.
15,5 Minuten hier noch zu spielen. Ballbesitz Füchse Berlin. Wir haben eben in Person von Gitzel schon mal den Durchbruch probiert. Finden jetzt hier einen Kreisläufer. Masenic völlig frei. Da ist er von der einen Seite rübergelaufen auf die andere. Pass von Nils Lichtlein. Und dann, wer so frei steht vor einem Torhüter, der sollte als Bundesliga-Kreisläufer auch in der Lage sein, den Ball am Keeper vorbeizubringen. Masenic hat das natürlich auch geschafft. Masenic übrigens, Spitzname Maschine. Das ist ein Typ, so ein Berg, so ein Riese von einem Kerl. Wenn der zwischen dir und der Sonne steht, wird's echt duster. 2,3 Meter, 110 Kilo und Pranken wie Klodeckel. So, Juri Knorr mit dem nächsten Wurfversuch für die Gastgeber, für die Neckarlöwen, war aber auch bedrängt. Milos Savelyev war in der Lage, den Ball anzuhalten, aber wegen der Bedrängnis, sagen die Schiedsrichter, geht mit Ballbesitz und Freiwurf für die Gastgeber weiter. Vorher muss hier aber erstmal gewischt werden. Juri Knorr auch schon 9 Tore, also er ist der Mann, der das Spiel der Neckarlöwen an diesem Nachmittag trägt, gemeinsam mit dem Halbrechten, mit Jon Andersson, der allerdings momentan gar nicht auf der Platte ist, sondern Martinovic, der sich den nächsten Wurf nimmt und er ist drin! Da haben sie mal einen Moment gepennt in der Füchse Abwehr, haben den Martinovic einfach Richtung Mitte laufen lassen. Dann bekam er den Pass und dann war das so eine Art, am Volleyball würde man fast von einem Aufsteiger, glaube ich, sprechen. Und dann schlägt es da lang ein, also links auf der Seite, kein Rankommen für Milos Savelyev im Füchse-Tor. Die Berliner sind ja manchmal in der Lage, sehr schnell auf so ein Tor zu antworten. Diesmal lassen sie sich ein bisschen Zeit. Probieren es dann aber natürlich mit Matthias Gitzel nach einer kurzen Kreuzbewegung mit Spielmacher Nils Lichtlein. Hat aber in diesem dieses Mal nicht probiert. Dann wieder schnelle Passfolge, schnelle Kombination. Gitzel wird geholt, bricht ab, dreht sich, wird gefoult. Freiwurf für die Berliner, denen in diesem Angriff momentan die Ideen noch so ein bisschen auszugehen scheinen. Und wenn man keine Idee hat, dann ist die beste Idee, in Gitzel 1 gegen 1 gehen zu lassen. Das ist in diesem Moment auch passiert. Strafwurf für die Berliner und wird aber noch einen Moment dauern, bis er ausgeführt wird, denn Gitzel ist erstmal liegen geblieben und steht nicht richtig rundlaufend auf. Was mit ihm ist, erzähle ich gleich. Du sagst, wie es in Bietigheim steht, Thorsten.
In Bietigheim steht es 26 zu 15. Die erste Zeitstrafe gibt es für den SCM. Serradilla, der Spanier, der den Verein ja verlassen wird nach Saisonende, muss aufs arme Sünderbänkchen. Erste Zeitstrafe, aber sicherlich kein Problem. Magdeburg eilt hier einem sicheren Sieg entgegen, führt mit 11 Toren Differenz, hat die kleine Schwächephase, den kleinen Hänger zu Beginn der zweiten Halbzeit gut überwunden. Jetzt allerdings kassieren sie ein Gegentor und gibt es nochmal eine 2-Minuten-Strafe. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Genauso ist es. Sullivan, der hatte da nämlich in den Wurfarm gegriffen und deswegen muss der Norweger auch noch runter. Also nochmal eine kritische Phase, wenn man das überhaupt sagen darf, für den SCM, denn man spielt jetzt 4 gegen 6, was die Feldspieler betrifft, wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann Hernandez aus dem Tor nehmen, um da zumindest einen 5. Feldspieler zu ergänzen. Aber das kann eigentlich 13 Minuten vor Ultimo auch die Magdeburger in dieser Situation nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. Ihren Teil, den scheinen sie hier abzuliefern und zu machen.
Dann sind wir gespannt, was die Füchse bei den Löwen veranstalten.
Also Gitzel läuft wieder rund. 7 Meter wurde auch verwandelt. Das heißt +2 für die Berliner, die mit Gitzel ihren Besten weiterhin im Spiel dabei haben. Und Ballbesitz für die Neckarlöwen, die es über Juri Knorr und über Ulf Schäffer, den Halblinken, jetzt probieren. Und mit dem Wurf bleiben sie dann aber in der Füchse-Deckung hängen, wird mit einem Eckball für die Neckarlöwen weitergehen. Der ist schon ausgeführt. Juri Knorr weit aus dem Rückraum. 10, 11 Meter hätte ich gedacht oder würde ich mal schätzen. Und das war dann nicht so schwierig für Milos Savljev im Füchse-Tor. Der ging von ihm aus gesehen rechts unten hin. Da stand er auch fast schon. Das heißt, die Neckarlöwen sind den Ball los. Ballbesitz für die Gäste, die mit 2 Toren führen, die momentan damit an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga stehen. Und wenn sie da zum Spielende auch noch stehen, dann sind sie erstmals in der Vereinsgeschichte deutscher Meister. Zu spielen hier noch 12 Minuten, 25 Sekunden. Die Partie ist unterbrochen nach einem Foul an wem wohl? Ja, natürlich an Matthias Gitzel. Er ist ihr Go-To-Guy. Er ist der Mann, den sie immer suchen im Angriff bei den Berlinern. Er ist es, der es regeln muss. Und er steht schon wieder bei 9 Toren. Damit bester Werfer seiner Mannschaft. Kurz danach Tim Freihöfer, der Mann von der Linksaußenposition, der bei 8 Treffern steht. Und jetzt ist mir nicht ganz klar, was da unten gerade passiert. Gitzel moniert irgendwas. Spiel ist noch nicht wieder aufgenommen worden. Kampfgericht hat sich auch eingemischt. Thorsten, Stippvisite bei dir.
Ja, Stippvisite bei mir ist auch so ein bisschen großes Rätselraten, denn auch hier gab es jetzt eine längere Unterbrechung. Alle haben gebannt auf den großen Videowürfel, der da über dem Anwurfkreis hängt, geschaut. Und dann haben die Unparteiischen irgendwas erzählt am Kampfgericht, was man natürlich im Birkenkuckucksheim nicht so richtig mitbekommt. Und dann ist jetzt aber doch wieder das Spiel aktuell am Gehen. Die Magdeburger haben 2 Mann weniger und machen trotzdem das Tor durch. Klar, für ihn schon der 7. Treffer. Felix Klar, der Spiritus Rector. Man bekommt aber eben, weil man das Tor leer hatte, sofort das Gegentor. Also 17-27 im Augenblick. Magdeburg eilt hier einem sicheren Sieg entgegen, konnte aber eben jetzt nicht verhindern, dass es einen Wurf vom eigenen Kreis der Gastgeber gab. Und Wiederstein hat da getroffen für ihn das erste Tor in diesem Spiel. Und da war, auch wenn er schnell ist, der Keeper der Magdeburger nicht schnell genug, Sergej Hernandez, der konnte nur noch den Ball aus dem Netz fischen. Also, hier sind es noch 12 Minuten, 27-17 führt der SCM. Viel spannender ist es in Mannheim bei den Löwen und den Füchsen.
Der Rechtsaußen Leo Prantner eingewechselt, frei und er scheitert an der Pranke von David Späth im Neckarlöwentor. Das war die Chance, hier erstmals auf 3 Tore wegzuziehen. David Späth im Tor macht sie zunichte. Und das heißt ja nicht umsonst, Torhüter sind im Handball die halbe Miete. Und das beweist sich hier auch in der zweiten Halbzeit. Denn so unauffällig Dejan Milos Savljev im Füchse-Tor im ersten Abschnitt war, hier im zweiten Abschnitt hat er bisher schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. 5 Paraden von ihm. Jetzt ist er aber machtlos gegen den Kreisläufer. Der Neckarlöwen, Yannick Kohlbacher, ist da freigespielt worden und im Fallen buxiert Yannick Kohlbacher, der ja auch deutscher Nationalspieler ist, den Ball da an Milos Savljev vorbei. Nur noch +1 aus Sicht der Füchse, unter anderem auch, weil Brandner eben diese super Chance, das ist nicht irgendwie ein spitzer Winkel gewesen von rechts außen, sondern der ist quasi komplett frei gewesen. Und das war jetzt ein ganz schlechter Pass, den da Andersson auf Gitzel gespielt hat. Ballverlust. Und sind die Neckarlöwen vielleicht in der Chance, sehen sie die Chance, da jetzt vielleicht wieder ranzukommen, die Partie ausgeglichen zu gestalten? Noch liegen sie mit einem hinten und dann rutscht der Juri Knorr da weg und das ist die Gegenstoßchance. Gitzel frei, vor Späth und Knorr sagt sich, oh Mann, wie konnte das nur passieren? Vielleicht ist der Boden da nass gewesen, so wie er da weggerutscht ist. Da muss ja irgendwas gewesen sein und das war dann ganz, ganz schlecht und unglücklich auch aus Sicht der Gastgeber. Und zack, liegen sie wieder mit 2 Toren hinten. Die Füchse in Führung, 31-29. Es wird nochmal gewischt an der Stelle, an der Juri Knorr ausgerutscht ist. Und dann wird es dann gleich mit Anwurf für die Neckarlöwen weitergehen. Die, ich zähle mal schnell durch, nee, momentan keiner von ihnen mehr auf der Strafbank, nee. Also sie werden es dann mit 6 gegen 6 probieren. Und im rechten Rückraum Jon Andersson, der in der ersten Halbzeit so viele Tore geworfen hat und der dann überraschenderweise nicht gekommen ist mehr in der zweiten Halbzeit. Wir gehen jetzt mal zwischendrin zum Fußball und zu Steffi Bartschek.
Genau, richtig, Gussi, weil eben gerade eine Riesenchance für die deutsche Mannschaft. Kopfballgelegenheit, Niklas Füllkrug nach einer Ecke. Und dass der gut mit seiner Birne ist, wenn es so in Richtung gegnerisches Tor geht, das weiß man ja. Setzt den Ball allerdings über die Latte. Und es ist ganz schön viel los gewesen hier in den letzten Minuten im Stuttgarter Stadion. Ging heiß her, gab die ein oder andere Rudelbildung. Und da merkt man, es geht beiden Mannschaften hier um Platz 3. Sie wollen was erreichen. Julian Nagelsmann, der wechselt jetzt nochmal, bringt den nächsten Debütanten, bringt Tom Bischoff für Leon Goretzka neu in die Partie. Und Deutschland hätte fast das 1:1 erzielt in der 56. Minute. Dennis Undav war schon durch, hat den Ball ins Tor reingeschoben. Aber in der Entstehung, da hat sich Deutschland nämlich sehr hoch in der französischen Hälfte den Ball geholt. Da hat Niklas Füllkrug den Franzosen Rabiot sehr rabiat mit dem Körper bearbeitet. Und der Treffer zählte dann am Ende zu Recht nicht. Und dann ein paar Minuten später, schöne Gemeinschaftsleistung auf Seiten der Franzosen. Kolo Muani, der Ex-Frankfurter, über rechts einmal nach links rüber gespielt auf Marcus Thuram und sein Schuss, der landete dann am Pfosten. Und jetzt ist Deutschland in der Vorwärtsbewegung mit Karim Adeyemi über die linke Seite. Aber geklärt bleibt beim 1:0 für Frankreich gegen Deutschland.
Und hier in Mannheim in der SAP Arena plus 3 für die Füchse Berlin, die den nächsten Tempogegenstoß verwandelt haben. Und wenn du da so in so schneller Folge diese Gegentore kassierst, dann musst du natürlich als Trainer eingreifen. Das hat Sebastian Hinze dann auch getan. Also der Coach, der Gastgeber, der Neckar Löwen. Er hat seine letzte Auszeit genommen und wird noch sicherlich versucht haben, das ein oder andere zu richten bei seiner Mannschaft. Aber so wie die hier in den letzten Minuten aufgetreten sind, ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Sie sind gut in die zweite Halbzeit reingestartet, führten kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit auch schon mal mit 24:20 und ab da nahm das Unheil dann langsam seinen Lauf. 12:5 Tore seit diesem 24:20 für die Neckarlöwen und die Füchse sind nicht nur in Führung gegangen, sondern die haben die sogar sehr klar ausgebaut. Plus 3, 51. Spielminute, die Füchse Berlin auf Kurs, erste deutsche Meisterschaft. Auch wenn sie jetzt das nächste Gegentor kassieren durch Ulf Scheffert, der bricht da durch zwischen dem 1er und 2er in der Deckung. Das haben die Neckarlöwen ganz gut gemacht. Nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass die Füchse immer noch in Führung sind. Und so wie sie in den letzten Minuten aufgetreten sind, ja auch immer im Angriff Lösungen gefunden haben, um da das Tor zu erzielen. Und wenn sie das jetzt auch wieder tun sollten, dann werden sie wieder mit rein in vorne. Und die Uhrzeit läuft ja auch für sie. Gitzel wird gesucht, passt nochmal rüber auf Lasse Andersson. Und da ist endlich auch mal ein Tor von ihm, von dem zweiten dänischen Olympiasieger in Reihen der Füchse. Ist erst das dritte Tor für Andersson, völlig ungewöhnlich für ihn. Auch er steht sonst immer so bei 6 bis 8 Treffern, hat allerdings dann meist auch relativ viele Versuche im Gegensatz zu Gitzel, der weniger Versuche braucht und damit natürlich auch effizienter im Abschluss ist. Und sowieso immer so 2-3 Tore mindestens mehr als Andersson wirft. Das ist jetzt einfach mal ein Lustwurf auf der anderen Seite von Martinovic. Das war gar nicht gut vorbereitet, Ball trotzdem drin. Aber es geht natürlich auch schnell wieder in Richtung des Tores der Neckarlöwen. Und die kassieren dann auch schon da wieder das nächste Gegentor. Diesmal ist es der Rechtsaußen Leo Prantner gewesen, der seine Chance nutzt. Der den Ball da an David Späth vorbeibringt. Und das heißt Torwartwechsel. Das hat Sebastian Hinze nicht mehr gefallen, was später in den letzten Minuten an Leistung angeboten hat. Er versucht es jetzt mit Appelgren im Tor und mit natürlich 6 Angreifern, die den Ball haben und jetzt mal suchen, die Geschwindigkeit langsam zu finden, langsam aufnehmen, das Tempo. Juri Knorr in der Mitte hat den Ball, das Kreuz geht rüber, der Ball nach links zu Notdorf und dann wird der Pass abgefangen durch Lasse Andersson, aber war auch ein Foul im Spiel. Also die Füchse weiter klar in Führung und die Magdeburger, sie sind vermutlich auch klar vorne und machen was, Thorsten?
Sie versuchen das 31. Tor zu erzielen, 53 Minuten absolviert. Einer, der sich auch vom SCM verabschieden wird nach Saisonende und der bei seinem letzten Auftritt in der heimischen GTEC Arena viel Applaus bekommen hat. Der ist jetzt für die Magdeburger hier nochmal zum Schaulaufen mit dabei. Michael Damgaard, der Däne. 1200 Tore hat er für seinen Verein erzielt. Das 1200. dann beim letzten Spiel gegen Flensburg. Und jetzt kann er hier vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Aber das Ding hier ist natürlich durch, 30-21. Und trotzdem ist die Stimmung so ein bisschen im Keller. Denn die Magdeburger Fans, die sind längst mit mehr als einem Auge auf dem Handy und schauen, wie es in Mannheim steht. Und die Fans aus von den Gastgebern aus Bietigheim, die schauen natürlich auch mit Angstschweiß auf der Stirn, was sich in Stuttgart und in Wetzlar tut. Denn wenn da die Ergebnisse nicht stimmen für die Bietigheimer, dann geht's runter in die zweite Liga. Also hier ist eigentlich alles durch. Ich melde mich dann mit der Schlussphase. Hier steht's 9 plus für den SCM, 30-21.
Und hier haben die Füchse eine Zeitstrafe kassiert gegen ihren Kreisläufer, gegen Mihailo Marcenic. Der ist da relativ unglücklich mit Juri Knorr kollidiert. Knorr drehte sich, hat einen schnellen Dreher um die eigene Achse gemacht und ist dann ja wohl schon mit dem Gesicht so ein bisschen in der Schulter, vielleicht auch so ein bisschen in der Hand von Marcenic gelandet. Aber so schnell wie die Drehung war, da konnte er ja seine Hand da gar nicht wegkriegen, der Marcenic. Anyway, die Schiedsrichter haben entschieden, das war strafwürdig. Und das heißt jetzt 2 Minuten Zeitstrafe gegen Marcenic und Unterzahl für die Füchse, die jetzt mit 5 Verteidigern versuchen werden, die Rhein-Neckar Löwen aufzuhalten. Spiel läuft schon wieder. Der Versuch eines Steals von Andersson, der geht schief. Und dann, nach diesem gescheiterten Versuch des Steals, ist er rechts außen, der Neckar Löwen, frei. Und der scheitert nicht mehr an Marcenic, der trifft einfach das Tor nicht. Und das heißt dann relativ einfach Ballbesitz Füchse Berlin. 53 Minuten absolviert, das heißt 7 haben wir noch und die Füchse führen mit 3. 34-31. Und wenn sie jetzt in der Lage sind, noch einen draufzupacken, na, was könnte das bedeuten? Auf jeden Fall wäre das noch eine deutliche Führung, als sie die jetzt haben. Wird gleich mit einem Freiwurf für die Berliner weitergehen. Es hat das Fußspiel eines Mannheimers gegeben beim Versuch des Anspiels auf den Linksaußen, der ansonsten wohl eigentlich frei gewesen wäre. Da gibt man manchmal auch eine 2 Minuten Zeitstrafe, hat es aber nicht gegeben. Die Gelegenheit war gut für den Füchse-Coach, für Jaron Sievert, jetzt mal seine erste Auszeit in der zweiten Halbzeit zu nehmen. Das heißt, er wird jetzt nochmal sagen, Jungs, das stelle ich mir jetzt so, das stelle ich mir so vor. Ganz wichtig, dran denken, wir haben jetzt hier plus 3 vom Spielstand her, 6-6, damit greifen wir an, unser Tor ist leer. Also kein Risikopass, dass man da vielleicht in den Konter läuft. Und wir gehen damit jetzt erstmal rüber zum Fußball und zurück der Fipacek.
Wo die deutsche Mannschaft weiter mit 0-1 hinten liegt gegen die Franzosen und gerade eine richtig gute Kontergelegenheit hatte. Der Berliner Maximilian Mittelstädt ist mittlerweile in der Partie eingewechselt links hinten. Der hat einen schönen langen Pass nach vorne gespielt auf Karim Adeyemi, auf den Dortmunder. Und sein Querpass in die Mitte, den konnte der Ex-Bayern-Spieler Lucas Hernandez dann aber klären. Ja, ja, und es ist so ein bisschen zerfahren aber zurzeit. Gab so eine ganz wilde Phase nach der Pause. Da hatte Deutschland ja auch die große Chance zum Ausgleich. Das Tor von Dennis Undorf wurde nicht gegeben, weil Niklas Füllkrug vorher den Franzosen Rabiot gefoult hat in der Entstehung. Aber danach gab es nicht mehr die großen Möglichkeiten für die deutsche Mannschaft. Ball ist jetzt gerade bei den Franzosen, das Ganze in der Hälfte der Deutschen. Und man merkt es halt einfach, die lassen sich jetzt auch natürlich Zeit. Gibt aber auch jetzt auch nochmal eine Einwechslung. Pascal Groß, der Dortmunder, geht raus, der für mich heute ein richtig gutes Spiel gemacht hat im defensiven Mittelfeld. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt jetzt alles auf eine Karte, bringt mit Leroy Sané einen, der ein bisschen weiter vorne offensiv spielen kann und der die Skills hat, der vielleicht die eine Aktion raushauen kann, auch wenn er die in den letzten Monaten in der Nationalmannschaft, muss man leider ehrlich sagen, viel zu selten gezeigt hat. Für die deutsche Mannschaft geht es um Platz 3, um Prestige gegen Frankreich. Für die Rhein-Neckar-Löwen, jetzt Christian Guzman, geht es darum, mal zu gucken, dass man gegen die Füchse Berlin irgendwie na, was bringt, weil die Füchse Berlin nämlich Meister werden können.
Ja, momentan plus 3 für die Berliner, Strafwurf für die Füchse. Freihöfer, das Duell gegen Appelgren. Einmal täuschen. Und drin! Links unten. Ball ist drin. Was mir nicht so gut gefällt, ich hatte ja vorhin vor ein paar Minuten erzählt, Matthias Gitzel, einer ihrer Besten, ist da so ein bisschen behandelt worden, lief auch die ersten ein, zwei Schritte nicht so rund. Er jetzt mit einer Bandage. am Knie erspielt, aber irgendwas wird da schon passiert sein, sonst hätte er da keine Bandage, das ist mal sicher. Die Füchse haben versucht, den Stil in Person von Tim Freihöfer eben, also den Ball zu klauen, hat nicht funktioniert. Dann sind die Neckarlöwen mit einem schnellen Pass zur Stelle, finden auf der anderen Seite ihren Halblinken. Scheffert, der marschiert durch zwischen 1 und 2, wird gefoult, Spiel unterbrochen, Strafwurf für die Gastgeber. Handball ist echt ein schnelles Spiel, merke ich. Ich habe das alles versucht, jetzt live mitzuschildern, aber das ist viel, viel schneller eben passiert, als ich in der Lage war, Ihnen das zu schildern und damit dann auch so ein bisschen plastisch darzustellen. Jetzt haben sie aber erstmal die Uhrzeit unterbrochen und angehalten, weil man sich sortieren musste. Und dann ganz schneller Strafwurf von Juri Knorr. 10. Tor für ihn, der deutsche Nationalspieler, der sich verabschiedet nach Dänemark. Er wird ja in der kommenden Saison für Aalborg stehen. Mal wieder bester Schütze seines Teams an diesem Nachmittag. Und den hat er sehr cool, sehr schnell, sehr dynamisch abgeschlossen und damit Milo Savljev im Füchse-Tor wohl auch ein bisschen überrascht, der erstmal mit so einem Antäuscher wohl rechnete. Gitzel vorne im Angriff, die Füchse natürlich schon wieder vorne im Angriff dabei. Mit dem Versuch des Durchsetzens im 1 gegen 1 hat nicht geklappt. Freiwurf für die Berliner, damit geht es weiter. Der Ball läuft schon wieder. Lichtlein findet Andersson und der wird behindert. Strafwurf würdig, sagen die Schiedsrichter, dass der konkrete Vorwurf, der dem Deckungsspieler da gemacht wird, er stand zum Zwecke der Abwehr im Kreis. Das ist natürlich nicht in Ordnung, nicht erlaubt. Und damit das nächste Mal das Duell des 7-Meter-Schützen Nummer 1 bei den Füchsen. Tim Freihöfer gegen Appelgren im Tor der Rhein-Neckar-Löwen. Gitzel und Freihöfer, beide jeweils schon 10-fache Torschützen bei den Berlinern. Einmal zucken, das zweite Mal und da ist der Ball drin, denn der Aufsetzer tippt so unter dem gehobenen Bein von Appelgren durch. Der hatte den Wurf wohl so ein bisschen höher erwartet. Den hat dann Freihöfer auch angedeutet, dass er ein bisschen höher kommt und dann macht er aber den Tippball da unten. Ball ist drin. 36-32. Und was es noch so ein bisschen schwieriger macht für die Neckarlöwen, die so eine tolle erste Halbzeit gespielt haben. Es sind nur noch gut 4 Minuten zu spielen. Ein paar Sekunden mehr. Und 4 Minuten, 4 Tore. Wer sich im Handball ein bisschen auskennt, der weiß, puh, das ist ziemlich schwierig, da noch irgendwas zu holen. Zumal der Ball jetzt auch schon wieder weg ist. Martinovic hat es von der halbrechten Position mal mit einem Shotwurf probiert. Damit konnte er aber nicht Milo Savljev im Füchse-Tor überraschen. Der ist mit dem Fuß zur Stelle, hält den Ball und damit die Berliner im Angriff. Die jetzt ihren Kreisläufer freispielen, Marcenic, und den lässt er so über die Hand rollen und dann auch über den Keeper unter die Latte. Ball ist drin. Plus 5 für die Füchse, die auf dem Weg, auf dem klaren Weg. Ja, das ist ja fast kein Weg mehr. Das ist eine Autobahn, die sie da haben. Auch weil Martinovic jetzt den nächsten Wurf verwirft. Völlig frei ist er da vor Marcinic und ist nicht mal in der Lage, das Tor zu treffen. Das war schlecht von ihm. Also, die Füchse jetzt auf der Autobahn, auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft. 3 Minuten noch, sie führen mit 5. Das lassen sie sich nicht mehr aus der Hand nehmen, da bin ich sicher. Lichtlein versucht es im 1 gegen 1 Duell, wird aber gestoppt. Geht gleich mit einem Freiwurf für die Rhein-Neckar-Löwen weiter. Thorsten, ganz kurze Nachfrage bei dir. Kunde dieser deutlichen Füchseführung angekommen im Magdeburger Bereich?
Ja, auf jeden Fall bei den Magdeburger Fans, denn die haben den Support zwar nicht eingestellt, aber die wissen, da ist nichts mehr zu machen. Ihre Mannschaft hat das, was sie machen konnte, hier erledigt. 34-24, wir sind schon in der letzten Minute, nehmen wir die vielleicht noch mit und können uns dann den Feierlichkeiten der Meisterschaft bei den Füchsen aus Berlin widmen. Magdeburg hat jetzt am Ende 14 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist ein Riesenlauf. Magdeburg hatte zu kämpfen zu Saisonbeginn und eigentlich im gesamten Saisonverlauf mit vielen Verletzungen und dazu natürlich die Belastung durch die Meisterschaft, durch die Champions League, durch die vielen Abstellungen zu den Länderspielen. Zuletzt kam ja selbst ein Felix Klar dann wieder verletzt von der schwedischen Nationalmannschaft zurück. Kann das sagen, da Bergendahl, sein Teamkollege, hier das 35. Tor macht und wir noch 45 Sekunden auf der Uhr haben? Ich denke nicht, dass Bennett Wiegert jetzt hier noch verrückt spielt. Nein, er nicht, aber Ica Romero. Deswegen wollen wir uns jetzt hier keine Auszeit anhören. Wir wissen, der SCM
hat gewonnen und wird gewinnen bei den Bietigheimern, die jetzt hier einen Spieler verabschieden, Barthé. Deswegen die Auszeit nochmal, also das hat jetzt mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Der wird hier nochmal gewürdigt von den Fans, alles okay. Magdeburg wird gewinnen, aber es ist, was die deutsche Meisterschaft betrifft, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Muster ohne Wert, es sei denn, in Mannheim geschieht ein mittleres Wunder.
Ja, aber das wird es nicht geben, Thorsten, denn hier heißt es 38-32 mittlerweile für die Füchse Berlin. Zu spielen noch gut anderthalb Minuten und dann drücken sich schon und herzen sich da schon. Uhrzeit ist angehalten. Lasse Andersson, Mihajlo Marcinic klopfen sich gegenseitig aufs Bäuchlein, zumindest im Fall von Marcinic. Jetzt läuft das Spiel wieder. Lichtlein im 1 gegen 1 Duell. Ist auch ganz egal, was sie jetzt machen. Sind ja nur noch gut 60 Sekunden, die sie irgendwie runterspielen müssen und überstehen müssen. Sie führen so deutlich. Diese Partie geben sie nicht mehr aus der Hand. Die werden sie gewinnen. Vielleicht werden sie sogar versuchen, was allerdings nicht Matthias Gitzel typisch wäre, jetzt einfach mal so auf Zeit zu spielen und gar nicht so auf Torwurf. Ja, wie gesagt, Gitzel, das ist eigentlich nicht so sein Ding. Und er sagt dann auch, nee, ich probiere es nochmal bei meinem Rechtsaußen. Dem gebe ich nochmal eine Chance. Da hat er Leo Brandner freigespielt, war aber nicht so gut der Winkel, dass Brandner auch an Appelgren im Rhein-Neckar-Löwen-Tor gescheitert. Macht ja alles nichts. Die Füchse vorne mit 6 Toren, sie werden Deutscher Meister, das ist jetzt schon sicher. Und die Neckar-Löwen haben auch gar keine große Lust mehr hier noch zu spielen. Ganz langsam, ganz bedächtig geht der Ball da vom einen zum anderen, dann prellt er nochmal die Füchse. Sie knien teilweise auch schon auf dem Hallenboden, umarmen sich, gucken zur Hallenuhr, sind noch 15 Sekunden Spiel. Ja, zählt das Tor? Ja, das Tor zählt, würde ich sagen, denn Juri Knorr durfte da ohne irgendeine Bedrängnis bis zum Sechser marschieren. Tor war auch leer, hat er reingeschoben. Und jetzt ist es vorbei und die Füchse sind deutscher Meister. Durch ein 38-33 bei den Neckarlöwen in Mannheim. Und jetzt rennen sie alle aufs Feld. Alle wollen da rein in diesen Kreis. Ihr Kapitän Paul Drucks, der im Herbst seine Karriere wegen dieser schlimmen Knieverletzung beenden musste. Auch er ist dabei in Zivil, ist ja heute nachgekommen nach Mannheim. Und der Kreis eröffnet sich jetzt. Und jetzt liegen sie sich in den Armen. Und wollen sich einfach nur noch drücken und diesen Moment der Freude genießen, für den sie so lange gearbeitet haben, so schwer geknechtet haben, im Kraftraum, in diesen Trainingseinheiten. Deutscher Meister, erstmals in der Vereinsgeschichte. Füchse Berlin, herzlichen Glückwunsch.
Das waren Jens-Christian Gussmann und Thorsten vom Wege. Der SC Magdeburg muss den Pokal herausrücken. Die Füchse Berlin feiern dann heute Abend, soweit ich informiert bin, auf einem Badeschiff auf der Spree. Dann auch noch ihre erste deutsche Meisterschaft, werden dann zurückfliegen aus Mannheim und dann irgendwann am frühen Abend in Berlin landen. Und dann geht's von dort, wie gesagt, zum Ort der Festivität. Auch dort werden wir dann dabei sein und morgen früh ausführlich von dieser Party berichten. So, beim Fußball laufen die letzten 8 Minuten der regulären Spielzeit in Stuttgart. Nations League Spiel um Platz 3. Deutschland liegt immer noch 0-1 zurück gegen Frankreich. Und unsere Reporter sind wieder Jens, Jörg Rieck und Thomas Kunze.
Auch das kann böse enden in der Situation, hilft allerdings Bardet dort hinten an der 5-Meter-Raumlinie, gibt nur den Einwurf für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Maxi Mittelstädt, guter Ersatz für David Raum und er wirft jetzt ein auf Jonathan Tah, der passt zurück auf Joshua Kimmich, der jetzt also auf der 6 unterwegs ist. Tom Bischoff, linker Flügel auf Mittelstädt, wenig Bewegung jetzt in der letzten Linie, da stehen Undaf und Füllkrug auf einer Linie, das ist nicht gut, die müssten sich in den Vektoren ein bisschen besser aufteilen. Zentrale Position jetzt Joshua Kimmich, täuscht den Schuss an, wird von Kone angelaufen. Dann ist Thilo Kehrer am Ball. Chippers Versuch an die Strafraumgrenze. Die Franzosen sind dazwischen mit Michael Ulisse. Der dreht sich einfach aus dem Gegenspieler, aus seinem Mannschaftskameraden vom FC Bayern heraus. Aus Serge Gnabry passt dann den Ball nach hinten zu Denier. Aber trotzdem Deutschland mit gutem Gegenpressing. Bald schon wieder bei Joshua Kimmich am rechten Fuß.
Ja, und die Deutschen kommen in die Zentrale. Da ist Tom Bischoff. Guter Ball auf Undaf. Der verpasst aber, wie ihr wahrscheinlich am großen A im Hintergrund hört diesen Ball. Und jetzt kommt der Ball unfreiwillig zu Mbappé. 1-gegen-1-Situation. Tah ist schon geschlagen. Mbappé rüber auf Olysee. Und das Tor! 2-0 für Le Bleu. Allez, allez! Das haben sie wunderbar zu Ende gespielt. Diesmal nicht Aleinikov, sondern diesmal das Abspiel. Mbappé auf Olysee. Reimt sich, oje, das war es wohl für die deutsche Mannschaft. 83. Minute. Anders als das deutsche Team, das mal um mal Probleme hatte, das wäre vielleicht ein einziger Kritikpunkt, dass sie, wenn sie in dieser Situation, sie sind schon da und machen Druck, aber sie gewinnen halt nicht ein 1-gegen-1-Duell und spielen mal jemand auf. Da fehlt so ein Musiala, um so eine Abwehr mal aufzubrechen. Und die Franzosen haben es diesmal nach gefühlt 10 Versuchen dann jetzt auch endlich mal gut zu Ende gespielt. Man muss sagen, verdient jetzt dieses zweite Tor und damit wahrscheinlich ein bisschen Bronzeglanz am Neckar für die Blauen.
Zweites Länderspieltor für Michael Lisse, der Mann, der in Hammersmith in London geboren wurde, war da eine ganz leichte Übung. Und Kylian Mbappé kann eben auch Kumpel sein, gönnt in der Situation, legt quer, wartet und schaut auch, dass ja keine Abseitsposition entsteht. Und am Ende ist es ganz, ganz leichtes Tor für Michael Olise, wie man in Frankreich sagt oder wie man in London oder Nigeria sagt, da wo er eigentlich herkommt. Michael Olise, er mit seinem zweiten Länderspieltor. Und das ist sowas wie die Vorentscheidung, sehr wahrscheinlich. Es ist schade für die deutsche Fußballnationalmannschaft, die die Möglichkeiten hatte, in der ersten Halbzeit mit höherer Effektivität dem Spiel einen ganz anderen Verlauf zu geben. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wird das Fazit für Julian Nagelsmann, bevor sie sich im September dann wieder treffen, nach dieser Partie deutlich besser ausfallen als nach dem knappen 1-2 gegen Portugal, oder?
Na, aber mit Sicherheit. Und im September geht es ja noch erstmal gegen die Slowakei, Nordirland und dann später gegen die Luxemburger weiter. Das ist dann doch ein Regal tiefer als am heutigen Tag diese französische Mannschaft, die mit Sicherheit mit diesem Kader auch bei dem nächsten großen Fußballfest dann zu den Favoriten zählt. Der Mann mit dem nach vorne.
Apropos Sportfest, Fußballfest, Tennisfest. Wir sind gleich bei der Schlussphase in Stuttgart bei diesem Spiel zwischen der deutschen Nationalelf und Vizeweltmeister Frankreich. Aber großes Tennisfest heute auch in Paris bei den French Open. Das Finale der Herren. Das Endspiel zwischen den beiden derzeit wohl besten Tennis-Cracks der Welt. Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Guido Ringel schaut zu, ist dabei. Und wie steht's?
Ja, es steht gut, sehr gut für Jannik Sinner. Der hat den ersten Satz gewonnen mit 6-4, führt jetzt 3-0. Im zweiten hat Alcaraz einmal schon den Aufschlag wegnehmen können. Der ist neben sich. Also Alcaraz auf Sand und gerade hier in Paris habe ich schon öfter sehr viel besser gesehen. Der hat hier zum Finale nicht seine Topform auspacken können. Warum auch immer. Es sind viel zu viele Fehler dabei. Er ist nicht konstant genug. Er kann nur zu selten so viel Druck ausüben, dass Sinner auch mal zu Fehlern gezwungen wird. Und normalerweise ist es das Spiel des Alcaraz, das Handeln zu übernehmen, den Gegner laufen zu lassen, teilweise mit irrwitzigen Winkeln oder Tempi wechseln. Er kann das alles, er ist der variablere Spieler im Vergleich zu Sinner. Aber Sinner ist heute standhaft, erlaubt sich weniger Fehler. Auch der ist nicht in der ganz großen Verfassung, wie wir ihn hier schon beispielsweise auch gegen Djokovic im Halbfinale gesehen haben. Aber Alcaraz wackelt und wankt. Wir sind jetzt noch nicht am Ende dieser Partie. Es ist noch nichts verloren. Er kann das auch in 5 Sätzen gewinnen. Alcaraz hat er ja auch im letzten Jahr unter Beweis gestellt gegen Alexander Zverev. Also selbst wenn er hier 0-2 hinten liegt, man braucht ja bei den Männern beim Grand Slam Turnier zur kurzen Erinnerung 3 Sätze, gewonnene Sätze, um dann ein Match auch für sich zu entscheiden. Momentan aber ist Sinner der bessere Mann, führt mit 1-0 in den Sätzen und 3-0 im zweiten.
Guido Ringel live aus Paris, aus dem Stadion Roland Garros und von dort direkt wieder nach Stuttgart in die Mercedes-Benz Arena zu Jens-Jörg Rieck und Thomas Kunze. Es steht immer noch 2-0 für Frankreich.
Hälfte rein, Seitenwechsel nochmal auf den linken Flügel. Aber was man den Franzosen schon lassen muss, auch mit diesen 3 Einwechslungen, die ja alle wirklich wie Donnerhall klangen, schon bei der Durchsage. Sie laufen eben die Lücken immer noch fleißig zu, halten die Position. Jetzt ist mal ein bisschen Platz auf dem linken Flügel. Mittelstädt aber auch sofort wieder angelaufen von Gusto. Flanke kommt nicht.
Ja, und Tom Bischoff mit dem nächsten Versuch in die Spitze auf Wirtz, der im Moment auch kein so großer Faktor mehr in dieser Phase ist. Also auch nicht in der Lage ist, dass wir, was wir uns ausmalen bei Musiala, zu bewerkstelligen. Stattdessen der Ball in die Füße von Doué, der unfreiwillig zu Undaf und die Chance für Kimmich. Immerhin der Abschluss, flach. Magnon ist unten, war jetzt aber auch kein Wahnsinnsball, den er da halten musste. Magic Mike, da reichte keine, da braucht er keine Zauberkunst für, sondern hat sich lang gemacht und das Ding dann unter sich begraben. Sonne scheint hier herein in die Arena. Wir haben es angesprochen, die Stimmung ist sicherlich nicht einem Mini-EM-Turnier würdig. Das Ganze ist ein bisschen matt. Das Spiel war besser als das, was wir auf den Rängen von den 50.000 erleben von der deutschen Mannschaft, speziell in der ersten Halbzeit, jetzt in der zweiten die Franzosen. Das muss man schon sagen, das ist schon eine Versammlung von Samtfüßen, die Deschamps da zusammen hat. Dann noch das Tempo dazu. Wir haben immer wieder Aktionen gesehen, wo sie Bälle aus vollem Tempo aus der Luft wie Doué oder Tchouaméni herunternehmen, wo du sagst, dass ja, die haben das geübt.
Und da, mehrfach im Training und dann fehlt dann auch noch Dembélé, ja. Ein potenzieller Ballon d'Or-Sieger oder Barcola beispielsweise.
Die ganze Abwehr fehlt. Es ist Saliba, ein Upamecano. Achtung!
Ich kenne mich nochmal mit dem Chippers auf Gnabry. Doppelpass, das ist die Möglichkeit! Ah, da stehen sie sich selbst auf den Füßen. Füllkrug und Undaf. Und Dennis Undaf schreit es jetzt seinem Sturmpartner auch hinterher. Lass mir doch den Ball liegen. Er hätte nur einschieben müssen. Aber Füllkrug hatte eigene Ideen. Wir werden noch einen Wechsel erleben. Marcus Thuram raus und Matteo Guendouzi kommt in die Partie gleich. Das ist dann ja wahrscheinlich, wenn der Wechsel vollzogen ist, nach Ablauf der 90 Minuten.
Was sagen wir? Undaf kann sich immer noch nicht beruhigen. Ja, man sieht immer noch die Hände in die Luft fliegen.
Es hätte ja vielleicht auch dieses Spiel noch mal scharf gemacht. Ja, ja. So ein später Anschlusstreffer. Und es war wirklich super unglücklich, weil er wirklich dann komplett freigestanden hätte. Die Kombination war ja auch schön, aber Füllkrug hatte eben eine andere Idee in der Situation. So, jetzt ist der Wechsel erfolgt. Marcus Thuram viel unterwegs gewesen. 6 Minuten Nachspielzeit. Spiel ist noch nicht vorbei, JJ.
Immerhin. Das ist uns recht, weil wir hatten Spaß hier.
Nee, warte mal. Ich glaube, das war mein Fehler. Sorry. Ich glaube, 6 Minuten waren nicht 6 Minuten, sondern die Nummer 6 ist jetzt reingekommen mit Matteo Guendouzi. Wir gucken gleich nochmal. Hey, 6 Minuten. Das ist aber auch verwirrend. Da kommt der Spieler mit Nummer 6 rein und 6 Minuten Nachspielzeit. Die
okay.
Doppel-6.
Wir schauen einfach mal nach unten, was die Deutschen jetzt machen mit Kehrer, der in die Abwehrreihe hineingerückt ist, zu Koch, dann Kimmich, der jetzt davor spielt, so auf dieser Sechserposition, Tah mit dem Innenseitenpass auf die linke Seite zu Wirtz, dem nicht sonderlich viel gelingt, das war jetzt kein so schwerer Ball, kam aber trotzdem nicht an. Mbappé, der Kapitän der Blauen, ist dazwischen, hat sich den Ball geholt, der Kapitän der Mannschaft, mit der er auch Weltmeister wurde 2018, die Mannschaft Frankreichs, jetzt mit dem Neuen, mit Guendouzi, mit unverkennbar großer Mähne unterwegs, Ball in die Zentrale zurück und dann geht's weiter mit Rabiot, der ein gutes Spiel gemacht hat, immer wieder auch so ein Anker war für die anderen, wenn sie mal gar nicht mehr weiter wussten, dann konnte man dem den Ball locker in die Füße spielen. Klasse gemacht von Ulisse, raus auf die linke Seite, wieder den Ball gefordert, Ballbesitz für die französische Mannschaft in die Spitze, Mbappé gegen 2, wunderbar heruntergenommen, klasse Aktion, ein Wahnsinn auf 2 Beinen, was er da eben gemacht hat, oder?
Tanz. Ja. Tanz mit Ball, Gegenspieler komplett ignoriert, schon die Ballannahme angesaugt und dann mit 3, 4 kleinen Kontakten, Sohlenstreichlern und den kleinen Ticks mit dem Außenriss und die Panik stand Koch ins Gesicht geschrieben.
Koch und Kehrer waren Wahnsinn. Die staunenden Zuschauer.
So, nochmal läuft ein Angriff für die deutsche Mannschaft mit Maxi Mittelstädt, der bricht erstmal ab von Ulisse gestellt und erwartet auf dem linken Flügel. Legt sich den Ball jetzt da zurecht, sieht dann, dass Flo Wirtz an die Strafraumkante gelaufen kommt. Aber jetzt fehlt die Bewegung, passt in den Strafraum auf Füllkrug. Der nimmt den Ball nach innen mit, kommt zu Fall. Aber die Fahne ist sowieso oben gewesen. Abseits. Deswegen ist es Abseits und deswegen ist es Ballbesitz für die Equipe Tricolore, die jetzt hier noch 4 Minuten diese 2-0-Führung halten muss. Und dann ist ein Haken dran, nicht ganz an der Nations League-Saison. Ein Spiel ist noch offen. Heute Abend nicht der Clásico, sondern das Iberico. Zwischen Portugal und den Spaniern.
In München.
In München.
Und bei uns in dem Programm der ARD. Wisst ihr, wo es findet?
Sportshow.de. Sollte niemand verpassen, ja.
Und auf unseren Infokanälen seid ihr live dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch da hineinhört. Es gab viel, viel guten Fußball bei diesem Mini-Finalturnier, muss man echt sagen. Hat Spaß gemacht. Aus Sicht der deutschen Mannschaft 2 Niederlagen, so sieht das aus. Hört sich zumindest, wenn man dieses zweite Spiel gesehen hat, schlimmer an, als es am Ende war, denn das hier war auf keinen Fall eine Leistung, für die man nicht mehr wiederkommen darf. Da dürfen Sie sehr gern wiederkommen. Geht ja schon bald weiter. 4. September in der Slowakei. 7.9. habt ihr euch mitgeschrieben. Deutschland gegen Nordirland. Und dann am 10.10. Deutschland gegen diese ganz gefährlichen Jungs aus Luxemburg.
Ja, aber nicht vergessen, England gestern ganz knapp gegen Andorra mit 1-0. Da wackelt schon der Stuhl von Thomas Tuchel. Alarm im Land des Vize-Europameisters. Es gibt keine Kleinen mehr, habe ich neulich gelesen. Wir wissen es nicht.
Italien, Norwegen, das ist ja auch ein Spiel, was Einfluss hier unter Umständen auf die WM-Auslosung hat. Aber wir schauen auf die Bemühungen der Franzosen, die etwas wild waren. Die Deutschen haben den Ball zurückerobern können, kommen jetzt durch das Mittelfeld mit Flo Wirtz, der, ich habe es gesagt, diesem Spiel noch nicht wirklich seinen Stempel irgendwie aufdrücken konnte. Raus geht's auf die rechte Seite zu Gnabry. Ball in die Mitte hinein, abgewehrt von Guendouzi und dann wieder raus zu Gnabry.
Als die deutsche Mannschaft vor ein paar Monaten das Viertelfinale gegen die Italiener spielte, war der 23-Mann-Kader noch deutlich besser besetzt. Zehn Spieler eines 23-Mann-Kaders hatte Julian Nagelsmann für diese Mini-EM nicht zur Verfügung. Auch das keine Entschuldigung, aber eine handfeste Erklärung. Havertz, Musiala, Schlotterbeck, Rüdiger und. Auch die Alternativen, die nicht potenzielle Stammspieler sind. Es wird besser werden im Laufe dieses Jahres und fußballerisch, JJ hat es gesagt, war es heute gar nicht so schlecht, nachdem man nach dem Portugal-Spiel schon wieder so ein bisschen Angst haben musste. Letzte Minute bricht jetzt an, Ballbesitz für die deutsche Mannschaft, Missverständnis zwischen Thilo Kehrer und Serge Gnabry auf dem rechten Flügel. Es wird den Einwurf geben für die französische Nationalmannschaft, die sich jetzt extrem viel Zeit lassen. Dinier lässt sich, macht sich noch den Schnürsenkel in aller Ruhe zu, wird dann gleich den Einwurf realisieren, der Linksverteidiger der Franzosen, früh gelb gesehen, aber danach nicht mehr in Probleme geraten, muss man auch ehrlicherweise sagen. Jetzt könnte er dann irgendwann vielleicht doch den Ball wieder ins Spiel bringen, das ist jetzt passiert. Da ist Tor Bischoff dazwischen, organisiert den Ball für die deutsche Nationalmannschaft. Josua Kimmich nochmal im Zentrum, auf Flo Wirtz gegeben.
5 Minuten gleich rum der Nachspielzeit, die Deutschen mit einer guten Chance, mit Undav drin im 16er und er versucht, der Schlawiner, den Ball an seinem Gegenspieler da vorbeizuziehen, an Gusto, aber der landet dann auch ein ganzes Stück neben dem Tor und Mike Maignan kann ziemlich langsam joggen und das zeigt er jetzt allen 50.000, die immer noch dankenswerterweise auf ihren Plätzen sitzen und dann wahrscheinlich die Bronzemedaille gleich in den Händen beziehungsweise um die Hälse der französischen Mannschaft sehen werden. Zumindest die französischen Fans sind ganz hoffnungsfroh, feiern da hinter ihrem Tor in einer Partie, in der im Moment natürlich in dieser Phase so ein bisschen der Schwung raus ist. 0-2 der Spielstand nach Toren von Mbappé und Olise. Frankreich hat das Ding hier auf seine Seite gezogen, haben auch immer wieder Chaos in der deutschen Defensive angerichtet, wenn sie mit Mbappé oder Doué, der jetzt angespielt wird, da hinten zu ihren Möglichkeiten kamen, die zu verteidigen. Das ist schon nicht so einfach, das ist schon das Feinste mit, was man im Weltfußball sehen kann.
Und gemessen an der eigenen Effektivität muss auch ein bisschen noch gearbeitet werden nach der ersten Halbzeit. Wie gesagt, das ist eigentlich so der Knackpunkt für mich in diesem Spiel. Da hätte es anders laufen können mit diesen vielen Möglichkeiten und einem nicht gegebenen Elfmeter. Das war's. Schlusspfiff in Stuttgart. Die schwarz-rot-goldenen Fahnen werden nochmal bemüht.
So, das war der Fußball hier im rbb24 Inforadio. Jetzt geht's nochmal schnell zum Handball vor den Nachrichten nach Mannheim. Die Füchse Berlin, Jens Christian Gussmann, sind deutscher Meister und halten die Schale in den Händen.
Genau so sieht's aus, Thomas. Momentan sehe ich da gerade in Halbzivil Tobias Reichmann, auch er ja eine Hinserie lang Mitglied dieser Mannschaft, Teil dieser Mannschaft. Und jetzt wird die Schale weitergereicht. Max Benecke ist es gerade, der in der vergangenen Saison noch mit dem VfL Potsdam in die erste Bundesliga aufgestiegen ist, der sie mal hochhalten darf. Jetzt kommt der nächste, der ganz junge Linksaußen, Jan Grüner, der eingesprungen ist. Eigentlich spielt er ja noch A-Jugend, aber dann hatten sie dann mal wieder einen Verletzten auf der Position. Und dann ist er auch Teil dieser Mannschaft geworden. Die ersten beiden. Und das ist ja auch so eine ganz besondere Geschichte, die diese Schale dann hochgehalten haben. Das waren der jetzige Kapitän, Max Dari und Paul Drucks, der ja im Herbst seine Karriere nach der schweren Knieverletzung beenden musste. Das war auch eine total schöne Geschichte und auch so ein schöner Moment, dass nicht nur Dari alleine die Schale hochhält, sondern eben der Max auch dabei sein durfte. Also Jubeltrubel! Viel Feierlichkeiten hier in Mannheim und die werden sich bald in Berlin auf dem Badeschiff fortsetzen. Die Füchse, deutscher Meister, Glückwunsch.
Um 16.59 Uhr jetzt die Nachrichten hier im rbb24 Inforadio mit Josefine Grützmacher und mehr vom Sport und der deutschen Nationalelf und den Handballfüchsen und dem Tennis in Paris dann um 17.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B1B5 Müncheberg Richtung Berlin. In Höhe Abzweig nach Schöneiche gibt's Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Vorsicht auch auf der B2 Angermünde-Rosow. Auf der um Ortsumfahrung Pinno liegen in beiden Richtungen Gegenstände auf der Fahrbahn. Zum Stadtverkehr Berlin, Friedrichshain bis Mitte, Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gürtel- und Gruner-Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Neukölln, die Wildenbruchstraße, ist zwischen Kielufer und Harzer Straße nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Die Füchse Berlin sind deutscher Handballmeister. Mit einem 38:33 gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben sie sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Titel geholt. Mit dem Sieg am letzten Spieltag konnte der Hauptstadtklub die Tabellenführung vor Titelverteidiger SC Magdeburg behaupten. Der VfL Potsdam hingegen hat auch sein letztes Spiel verloren. Die Brandenburger konnten gegen die MT Melsungen nicht über ein 26:31 hinauskommen. Allerdings stand der VfL als Absteiger bereits zuvor schon fest. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen im Osten Berlins in Friedrichshain gestartet. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Der Wind weht kräftig, aber Regen ist nicht mehr in Sicht. Alles voller Menschen am Frankfurter Tor. Von dort zieht die Parade die Karl-Marx-Allee hoch. Im Vorfeld hat die Polizei rund 125 falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt. Sie ist mit 1500 Kräften vor Ort, um die Veranstaltung abzusichern, zu der insgesamt hunderttausende Menschen erwartet werden. Den Umzug selbst gestalten rund 4000 Akteure. Angeführt werden sie von einer brasilianischen Tanzgruppe.
Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen, etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Im Fall der Autoattacke gestern in der Passauer Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Fahrer beantragt. Sie wirft dem Mann versuchten Totschlag in 5 Fällen vor. Täter und Opfer stammen aus dem Irak. Aus Passau Astrid Dax.
Kripo und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 48-Jährige sein Auto bewusst in die Gruppe von Passanten gelenkt hat. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein. Neben seiner 40-jährigen Frau und der 5-jährigen Tochter wurden 3 Frauen im Alter von 18, 39 und 52 Jahren verletzt. Sie sollen Bekannte der Familie sein. Es bestand bei keinem der Opfer Lebensgefahr.
In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 verloren. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Frankreich mit 0:2. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten.